Ja, mit was meins ist und was deins ist, mit dem haben wir vielleicht alle so ein bisschen unsere Geschichten. Und es wäre spannend, ein bisschen zu hören, wie wir das so erleben, früher als Kind oder vielleicht auch in der jetzigen momentanen Situation. Ich mag mich erinnern, wenn ich so an das Gebot denke, es hat einmal so eine Phase gegeben in meinem Leben, so als Bub. Da haben wir uns so zum Sport gemacht, in der Pause so heimlich ins Schulzimmer zu schleichen. Und zu schauen, ob es der Lehrer verwünscht oder eben auch nicht. Und da habe ich mal ein Etui aufgetan von einer Schulgespändli. Und die hat so einen Kernzirkel-Ding gehabt. So einen wunderschönen. Ich habe nicht so viel überlegt und habe den rausgenommen und habe den bei mir versteckt. Also wirklich Freude habe ich nicht können dran. Und dann hat die Lehrerin so vor der Klasse gesagt, ja, ein Mädchen hat aus seinem Etui den Zirkel verloren. Was ist denn da los? Weiss jemand, wo der ist? Da habe ich gedacht, ja, das ist der Moment. Ich bin aufgestanden, habe den Zirkel genommen und behindert und habe ihn gegeben. Ich weiß so irgendetwas brummelt. Aber irgendwo habe ich gedacht, ja, ist besser. Er kommt wieder an den Ort an, wo er angehört. Und ich habe wieder ein reines Gewissen. Vielleicht hast du ähnliche Geschichten, vielleicht ganz andere. Die Woche ist eine spannende Schlagzeile in der Zeitung. Portemonnaie gefunden. So ehrlich sind die Schweizer. Oh, da fehlt etwas. Im weltweiten Vergleich wäre die Meinung. Es nimmt sich sicher Wunder, wie ehrlich sind wir so im Ranking der ehrlichen Leute, so weltweit. Da haben an der Uni in Zürich haben ein paar Professoren zusammen mit anderen Unis haben eine Umfrage gestartet, respektive ein Experiment. Sie haben Tausende von Portemonnaie rund um die Welt, um den Globus, an 40 verschiedenen Ländern, haben das Portemonnaie deponiert an verschiedensten Orten. Dort hat es zum Teil viel Geld gehabt, zum Teil wenig Geld. Es hat Kärtchen drin gehabt und Schlüssel und so weiter. Und das Ziel war herauszufinden, wie viele von diesen Portemonnaie landen am Schluss wieder dort, wo sie ankommen, wie viele werden zurückgeben und kommen wieder zu dem, was sie verloren hat, zurück. Man ist zu einem erstaunlichen Ergebnis gekommen, nämlich tendenziell, je mehr Geld als im Portemonnaie in war, je eher es zurückkommt. Spannend, oder? In der Schweiz, wenn es weniger in hat, 72% von allen Portemonnaie landen am Schluss wieder bei dem, was es verloren hat. Das ist viel. Und wenn es viel Geld in hat, sind es sogar 78%. Also wir sind im Ranking sehr hoch, in Kenia ist es um die 10%. Ja, hätte vielleicht mit anderen Sachen noch zu tun. Die Frage war, warum gibt man das zurück? Und spannend ist, die Forscher sagen, viele, die es zurückgeben, wollen nicht als Diebe da stehen. Also sie wollen nicht offiziell jemand sein, der klaut und darum... Wenn das so eine offensichtliche Handlung ist, sehr zurückhaltend sind. Das zeigt etwas in uns hin. Eigentlich merken wir und wissen wir, was sich gehört und was nicht. Wir haben in uns hin so eine Stimme. In anderen Formen fällt es vielleicht ringer, nicht ganz ehrlich zu sein. Also in der Schweiz steht Schwarzfahren an erster Stelle sozusagen. Nachher Diebstahl am Arbeitsplatz. Der kommt in Restaurant konsumieren, ohne zu zahlen. Und irgendwie 10-11% ab und zu einmal etwas im Gob oder im Migro mitlaufen lassen. Das sind so die Geschichten. Um was geht es eigentlich in diesem Gebot? Grundsätzlich ist das Gebot, glaube ich, für uns Menschen selbst erklärend. Wenn ich einem Kind sage, hey, du sollst nicht klauen, grundsätzlich weiss es, was ich meine. Bibelforscher haben zwar feststellt oder denken sich, dass sich in diesem Gebot zuerst einmal darum geht, wir sollen keinen Menschen entführen. Im Zusammenhang, also in Bezug auf meinen Nachbarn, entführen nicht die Nachbarn. Ist noch gut, dass wir das wissen. leider ist der Menschenhandel ein Riesenthema. Wo wäre auch mal dran, darüber zu predigen, aber ich gehe jetzt heute auf das Thema nicht ein. Wenn man aber das Gebot im Kontext anschaut, vom Alten Testament, stellen wir fest, das geht um mehr. Also mehr nicht im Sinn von, dass anders wichtiger wäre, sondern das Gebot, du sollst nichts entwenden, nichts entführen, wird geöffnet und heisst plakativ, entführe weder die Nachbar noch sein Hab und Gut. Nämlich, das gehört ihm. Sprich, es geht um einen Respekt, den wir haben gegenüber meinem Nächsten. Und wenn wir das Wort Respekt anschauen und was denn das bedeutet, merken wir, da geht ein grosses Fenster aus in diesem Gebot. Ein grosses Fenster auf. In diesem Gebot beinhaltet das dann, ziehe die Nachbarn nicht über den Tisch in einem Geschäft. Mach nicht einen Handel, dass dieser benachteiligt ist. Lass sie nicht den Kürzer ziehen. Tue ihn nicht über Vorteile oder unter Vorteile, oder wie sagt man? Dich über Vorteile. Tue ihn nicht betrügen. Und dann merken wir, plötzlich wird das Gebot spannender und hat vielleicht mit dir und mir eben auch etwas zu tun. Das Volk Israel hat offenbar schon ganz am Anfang bei der Gründung gewisse Probleme gehabt mit dem Gebot. Eigentlich ähnlich wie wir Menschen heute ja irgendwo auch. Also wenn wir schauen, das Thema Betrug findet gerade in der Familie von Jakob einfach eine grosse Rolle. Da ist der Jakob, der den Esau betrügt ums Erbe. Und das geht eigentlich genau in das Gebot. Oder der Laban, wo der Jakob 7 Jahre arbeiten für seine Frau und in der Hochzeitnacht jubelt er ihm die Elterntochter unter. Der merkt es erst am Morgen irgendwie. Gut, so genau lesen wir es nicht. Auf jeden Fall schafft er nochmal 7 Jahre für die zweite Frau. Also Log, Betrug, schauen, dass ich zum Recht komme, auf Kosten vom anderen, das scheint irgendwo in uns ein Thema zu sein. Vielleicht hat das heute ein Kleinem zu tun beim Internet und ein Bild gefällt mir oder ein Musiktext oder irgendein Film und ich lade ihn runter. Finde irgendwo eine Seite, wo man das gratis kann. Also gratis, einer zahlt ja dann. Der grosse Konzern, der Ländereien einkauft, Wasserrecht, und zurück bleibt ein armes Volk, das irgendwo sein Land verkauft hat aus Notstand. Grossverdiener, die dort wohnen, wo man wenig Steuern zahlt. Ja, man kann es ja nicht verübeln. Also irgendwie auf einem Weg versteht man es. Aber das ist so etwas in uns, wo versucht, zu seinem Recht zu kommen und immer schaut, dass er auf der besseren Seite des Lebens steht. Warum ist das eigentlich so? Warum machen wir das? Es gibt sicher Leute, die leiden am Mangel. Und dort ist Diebstahl effektiv der Grund, weil sie zu wenig haben. Spannenderweise aber betrifft das Thema nicht nur die wenig haben, sondern spannenderweise genauso auch die eben viel haben. Und das zeigt, dass in uns etwas passiert. Wir haben irgendwo in uns sind sie so, ich sage mal dem, so wie ein Wolf. Ein Wolf, der hungrig ist, der gierig ist und immer nach mehr will. Der Wolf, der gefüttert werden will. Und mit dem, was er hat, immer noch das sieht, was er nicht hat. Die Bibel geht auf das ein und sagt, Gier, Geldgier ist die Wurzel von allem Übel. Also nicht das Geld an sich, nicht der Besitz an sich, sondern die Gier, der Wolf in mir, der immer mehr will, mehr, mehr, mehr. Und vor dem ist man nicht gefeit, ob man wenig hat oder ob man viel hat. Sondern das ist ein Ausdruck von meinem Denken. Und das macht das Ganze in dem Sinn spannend und auch betroffen. Wenn man jetzt eine Untersuchung macht, welche Leute als in den Restaurant essen oder konsumieren ohne zu zahlen in der Schweiz, sind das etwa nicht die mit dem geringsten Einkommen, sondern es steht an erster Stelle die mit einem Einkommen zwischen 300 und 500'000 Franken. Klar, ich weiss nicht, ob das einfach die sind, die am meisten im Restaurant sind, müssen wir ehrlicherweise vielleicht dann untersuchen. Aber das zeigt etwas, die Gier ist etwas, wo man nicht davon gefeiert ist. Wollen mehr zu haben, als ich habe. Wollen zu schauen, zu schleifen, wollen einen Vorteil rauszuheischen. Etwas brauchen oder nicht. Wenn wir uns also mit dem Gebot auseinandersetzen, merken wir, da geht es schlussendlich um mein Vertrauen gegenüber Gott. Über diesen 10 Gebote steht eine grosse Präambel, nämlich ich bin der Herr, dein Gott. Und dann kommt nachher gerade eine Anwendung, der aus Ägypten geführt hat, ins freies Land. Das ist also eine Beziehungsfrage, das Gebot. Eine Beziehungsfrage von mir gegenüber Gott. Ich bin der Gott, der dein Versorger ist. Ich bin der Gott, der deinen Mangel ausfüllt. Ich bin der Gott, der sieht, was du brauchst. Der zuständig ist, so dass du kannst mir vertrauen und aus dem Vertrauen heraus kannst handeln. Dass du Erfahrungen darfst machen, die du gehst, eben nicht zu wenig hast, sondern beschenkt wirst. Und das ist der Punkt schlussendlich. Wir sind vielleicht so wie ein Wasserglas. Und da hat es Wasser drin. Man kann das füllen bis zum obersten aus. Vielleicht denkst du, ja, ich habe wirklich Mangel, ich habe wenig. Und wenn du dich vergleichst mit anderen, in gewissen Punkten hast du mehr gewusst, dann hast du weniger. Aber wenn wir jetzt die Worte von Jesus ernst nehmen, wo er sagt, ich fülle meinen Mangel aus, heisst doch da, er kommt und macht dein Glas voll. Du fragst einfach, ob du das weißt und glaubst und du dich ihm anhast. Er kommt und sagt, ich gebe dir überfließend. Und was passiert jetzt mit dem Glas? Ich kann es ja wie nicht mehr trennen. Es wird wie eins, also ein Chemiker könnte es sicher wieder auseinandernehmen. Jesus macht sich eins mit deinem Mangel und füllt den auf. Und dann hast du genug. Und je grösser dein Mangel, je mehr von ihm. Ist denn das schlecht, viel von ihm? Das sagt er in dem Vers. Gebt, so wird euch gegeben. Und wenn ich es da weiterlese, sehe ich die Körbe, die fast überfließen. Gebt, so wird euch gegeben. Ein volles, gedrücktes, gerütteltes und überfließendes Maß. Mehr hat nicht Platz. Wird man in euren Schoß geben. Denn eben mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird man auch euch messen. Geben ist also nicht ein Ausdruck, oder geben ist nicht abhängig, ob ich Überfluss habe oder nicht. Geben hat mit meinem Herz zu tun, ob ich Gott vertraue, dass ich geben kann, dass ich einen Blick bekomme, über das raus. Und ich glaube, dass ich dann wieder rüberkomme. Und wenn ich da jetzt gebe, er mir wieder auffüllt. Oder über andere Menschen mir auffüllt. Und das ist eine Grundhaltung in meinem Leben, die mich freigebig macht. Frei zum Geben. Weil ich weiss, wenn ich gebe, komme ich nicht zu kurz. Der Winston Churchill hat dazu gesagt, ich bestreite einen Lebensunterhalt mit dem, was ich bekomme. Ich gestalte ein Leben mit dem, was ich gebe. Also mit dem, was ich gebe, gestalte ich das Leben. Das macht das Leben aus. Ich arbeite mir, dass ich durchkomme. Aber wenn ich anfange, grosszügig bin, über mich rausgeht, dann merke ich, dass mein Leben eine ganz andere Qualität bekommt. Und das ist das, was uns hier die Bibel zeigt. Also kann ich aufhören, ewig mit gierig Wolf zu stillen und zu füttern im Meer. Ich kann aufhören, ewig Energie in das zu investieren, wo ich das Gefühl habe, im Mangel und ewig im Zeug noch zu springen. Und das setzt freie Kräfte in meinem Leben für das, was nachhaltiger wird. Das führt uns zum letzten Teil. Was bedeutet das für uns heute? Joel, kannst du das Videoclip anlassen? Es ist dringend nötig und wichtig, dass man heute auf die Zusammenhänge hinweist und die Zusammenhänge auch erkennt, die weltweite. Dass mein Reichtum etwas zu tun hat mit der Armut auf dieser Seite der Weltkugel. Dass mein Reichtum eventuell auf Kosten von anderen geht. Wenn ich mit meinen Eltern rede oder mit meiner Mutter, wird gleich klar, dass unser Lebensstandard in den letzten 40, 50 Jahren dermassen hoch ist gegenüber von früher. Zugleich aber auch das Verhältnis von meinem Lohn zu den Lebensmitteln. Kann das sein, dass vor 40 Jahren ein Liter Orangensaft einen Franken kostet und jetzt, wo unsere Löhne viermal so hoch sind, immer noch nur einen Franken? Da stimmt doch etwas nicht. Es ist erwiesen, dass wir längstens nicht mehr einfach für Kleider und für Lebensmittel gehen arbeiten, sondern oft um unseren Lebensstandard immer noch mehr und noch mehr und noch höher hochschrauben. Das hat vielleicht mit dieser Gier zu tun. Ein Rückschritt ist immer schwierig. Anfangen zu verzichten. Aber das ist genau das, was uns der Paulus auffordert. Er sagt, schau mal an in deinem Leben, überlege mal, was du brauchst. Überlege mal, was wirklich nötig ist. Vielleicht könnte das der Ansatz sein, dass du anfängst zu verzichten, so wie da in dem Film, so dass der andere höhere Löhne bekommen kann und ein bisschen weniger schlussendlich mehr wird für einen anderen. Das teurere kaufst, dass er fair anfangen zu produzieren, einen fairen Lohn bekommt, einen fairen Handel möglich ist. Paulus schreibt am 1. Timotheus 6, 6 bis 8, wahrer Glaube und die Fähigkeit, mit wenigem zufrieden zu sein, sind tatsächlich ein großer Reichtum. Schließlich haben wir bei unserer Geburt nichts in die Welt mitgebracht. Und wir können auch nichts mitnehmen, wenn wir sterben. Deshalb wollen wir zufrieden sein, solange wir nur genug Nahrung und Kleidung haben. Wenn ich nur Nahrung und Kleidung habe, bin ich eigentlich nicht zufrieden. Wenn ich ehrlich bin, ich will auch etwas mehr. Es ist eine Einstellungssache. Ich lehre sagen, das ist das, was ich brauche und das reicht. Und mit meinem Überfluss gebe ich denen, die weniger haben. Oder ich kaufe das, wo effektiv man vielleicht davon ausgehen kann, dass es eben ein gewisses auch fairer ist. Ich komme zum Schluss. Freigebig sein, das hat mit meinem Gottvertrauen zu tun. Dass ich glaube, dass er mich versorgt. Und dass ich glaube, wenn ich gebe, ich keinen Mangel habe, will ich wieder rüberkomme. Und das setzt mich frei, mein Blick von mir und meinen Bedürfnissen wegzugehen und den anderen wahrzunehmen. Und überlegen, was braucht der andere? Wo hat denn mein nächster Mangel? Und nochmal der letzte Vers. Kannst du nochmal eins zurück auf die letzte Folie? Gebt, so wird euch geben. Ich werde euch den Vers und uns und mehr einfach mitgeben. Als Verheißung. Gebt und ihr werdet überkommen. Ein volles, gedrücktes, gerütteltes und überfließendes Mass wird man euch eine Chance geben. Mit dem Mass, das ihr messt, werden auch ihr gemessen. Ich bin gespannt, was ich für Erfahrungen werde machen in Madagaskar. Vielleicht eben gerade die, dass man mit wenig durchs Leben gehen kann. Und ich werde sicher viele Leute antreffen, die wenig haben, aber vielleicht sogar glücklicher sind. Ich werde jetzt auch für dich beten. Vielleicht bist du da und sagst, ich habe wirklich einen Mangel. Ich werde beten, dass sich die Schleusen für dich öffnen und Gott dir zeigt, dass die Verheißungen für dich gelten. Ich werde auch für dich beten, dass du merkst, vielleicht, wo hat es Bedürftige, wo es bei mir dran ist, dass ich ihnen gebe, wo ich von meinem Überfluss weitergebe.